Bender, was machst denn du da?
Oh Gott, jetzt wird's aber langsam. Zwei und was? 20 und ausatmen. Und warte, warte. Und eins schaffen wir noch. 23, war ein mehr als gestern. Juhu!
Ich bin fassungslos, Marc.
Ja, aber ich hole hier Gewichte. Gewichte mache ich.
Im Büro, oder was?
Ja, in der Mittagspause. Und ich hier, ich Muskeln. Guck mal, mit 50, da hat der körperliche Verfall längst eingesetzt.
Marc, ganz langsam, geh nochmal ein bisschen zurück.
Fitness.
Ich komme in dein Büro, du liegst da auf dem Fußboden mit irgendwie ein Kilo Hantel in der Hand, schwitzt, bist völlig außer Atem. Warum machst du das hier?
Zwei Wochen war ich in Urlaub, an Strand.
Ja, das passt wieder.
Ja, da.
Du fährst in zwei Wochen in Urlaub.
Schlank und schön, in 5 Minuten.
Genau.
Hat Otto Walkes jetzt schon gesagt.
Hast du dir da so zwei kleine Hanteln gekauft und legst dich hier auf so
kleine Hanteln? Das sind 10 Kilo Hanteln.
Und pass auf, so wie ich dich kenne, hast du schon wieder ein Ernährungsprogramm dir von deiner KI gemacht?
Ja.
Ja, dann hast du wahrscheinlich
Avocado,
schon...
Avocado, Eibrote, jeden Morgen und Thunfisch. Thunfisch, wie bei Rocky 3.
Ja.
Nur genau. Noch Thunfisch, kein Fett, das wird richtig. Ja, siehst du hier schon? Guck mal hier. Guck mal hier so ein bisschen meine Arme. Guck mal, fass mal an.
Nee, da fass ich gar nichts an.
Brett, ey. Alles in die richtige Richtung. Ja.
Marc, du willst in zwei Wochen in Urlaub und legst dich jetzt hin mit ein paar Hanteln und machst irgendwie
und
gefühlt
Ernährung
einen
alleine
auf Rocky.
Und Ernährung.
Und Ernährung, genau, auch in zwei Wochen. Also deine ganzen Missstände der letzten 50 Jahre schaffst du jetzt in zwei Wochen irgendwie...
Ja, 50 Jahre Missstände, würde ich jetzt nicht so sagen.
Und was machst du nach deinem Urlaub
dann? Aber man weiß ja, der Stoffwechsel lässt ja dann.
Also machst
so
du das für den Urlaub oder für dich?
Naja,
das ist
wieso?
Eine Frage, die du nicht beantworten
kannst,
ne?
Natürlich, das ist, musst du nicht naja, schon wieder von oben runter wieder.
Nee, gar nicht von oben.
Das kannst du nicht beantworten. Kann ich wohl
okay,
beantworten.
Okay, pass auf, lass mal. Pass auf. Wenn du da echt Bock drauf hast, ne? Du wirst überrascht sein, aber ich kenne das.
Ja, komm auf den Punkt, ich muss weiter Menschen. Trainieren. Meine Muskeln werden kalt.
Das ist genau das Ding. Du trainierst hier nicht. Du machst ein bisschen Hopp-Hopp mit zwei Hanteln.
Ich reize
und
meine Muskulatur.
Dann, vielleicht kenne ich jemanden, die mit dir schönen Trainingsplan ausarbeiten.
Vielleicht.
Dann ist es eine Lebenseinstellung.
Was? Ja,
Sport.
Lebenseinstellung.
Sport. Marc, nicht für einen Urlaub für zwei Wochen, sondern richtig schönen Sport machen. Für die Gesundheit. Komm, jetzt nimm mal deine kleine Hanteln da. Und dann machst du weiter.
Ja, mach ich auch. Mach die Tür von außen zu.
Viel Spaß.
Eins. Das wird was, das wird was.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer, wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Ja, lieber Marc, jetzt geht's ans Eingemachte.
Ja, der Tontechniker hat letztes Mal gesagt, ich soll das nicht immer wiederholen. Ja, lieber Carsten oder so.
Nee, ich habe gesagt, du sollst nicht sagen, wo wir sind.
Nee, das hast du gesagt.
Ach so.
Ja.
Ach, ich dachte, mit Tontechniker meintest du mich, weil ich jetzt gerade die Knöpfe drücken sollte.
Ich bin hier voll gespannt.
Okay.
Weil ich komme ja quasi gerade aus meinem Fitnesscenter zu Hause und du wolltest mir ja sagen, dass das falsch ist, was ich alles mache. Und du hast mir versprochen, du holst Experten ins Haus.
Ja, und das, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal Hallo an alle, habe ich natürlich gemacht. Ich halte meine Versprechen und ich kann sagen, wir haben jetzt schon relativ lange vorweg gesprochen mit unseren beiden Gästen, weil sie so unfassbar sympathisch sind, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten zu quatschen. Und ich würde sagen, wir begrüßen sie, bevor wir auf deinen Trainingsplan gehen.
Willst du mal anfassen?
Nee. Wir haben ganz tolle Gäste. Wir haben heute zu Gast die Franziska Bruchhagen.
Hallo.
Hallo Franziska. Franziska ist verantwortlich unter anderem für die deutsche Ausgabe der Women's Health.
Das ist richtig.
Genau. Und wir haben zu Gast den David Holscher.
Hallo.
Hallo David, schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Du bist quasi das Pendant zu Franziska, denn du verantwortest die männliche Ausgabe.
Die Men's Health, genau.
Ja, sehr spannend. Das wird eine sehr sportliche Runde. Also mit Marc müssen wir mal gucken, wie sportlich das wird.
Ja, sehr sportlich.
Aber ich glaube, wir kriegen sehr viele Tipps heute von den beiden. Auch Marc kriegt tolle Tipps und wir verraten euch heute mal, wie wir alle gesund älter als 80 Jahre alt werden. Das soll das Ziel dieses Podcasts heute sein. Genau. Genau, also schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wie immer starten wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Deswegen sagt doch einfach mal ganz kurz persönlich, wer seid ihr? Was habt ihr gemacht? Und
war schon immer euer Wunsch, in eine leitende Funktion für ein Magazin zu kommen? Weil wir das ja, das darf ich schon nochmal sagen, ganz oft Menschen in unserem Podcast haben, die sehr früh schon wissen, was sie werden wollen.
Franziska.
Also erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Franziska Bruchhagen, 40 Jahre alt, gebürtige Ostwestfälin, lebe aber seit 20 Jahren in Hamburg. Und ja, mein Steckenpferd waren immer schon Magazine, Frauenmagazine. Ich habe mein Volontariat beim Bauer Verlag gemacht, war bei Klamt, bei der Maxi unter anderem, bei Bauer. Dann war ich auch Praktikantin bei den unterschiedlichsten Frauenzeitschriften. Also für mich war eigentlich immer klar, ich möchte Magazine machen, für Magazine arbeiten, die von Frauen für Frauen gemacht sind. Dass ich mal bei einem Fitnessmagazin lande, hätte ich mir nicht träumen lassen.
Warum?
Ja, weil das so gar nicht auf meiner Agenda war. Also okay. Ich war schon eher im Bereich Psychologie, Mode, Lifestyle unterwegs. Habe auch bei der Women's Health und bei Men's Health in so einer Hybridfunktion den Lifestyle-Bereich verantwortet zu Anfang. Und um auf eure Frage zurückzukommen, eigentlich ja. Also ich wollte immer schon selbst gestalten, mitgestalten und innerhalb eines Verlages für tolle Marken in der Verantwortung stehen, ja. Das war schon sehr früh mein Wunsch und den habe ich mir dann zurechtgelegt und es hat zum Glück geklappt.
Sehr schön. David, wie ist es bei dir?
Also ich bin 48. Ich bin mittlerweile seit 28 Jahren Journalist. Ich habe mein Volontariat damals bei Prinz gemacht, einem Stadtmagazin in Düsseldorf. Bin von da aus, hatte so eine kurze Schleife über Online-Redaktionen. Da habe ich aber auch gemerkt, dass ich eher ein Printkind bin, nicht unbedingt ein Online-Kind. Bin dann zur Jugendpresse nach München gekommen, habe das lange Jahre gemacht, war auch Chefredakteur bei einem junge Frauenmagazin damals und bin dann nach Hamburg gekommen. Das ist mittlerweile auch schon etwas über 20 Jahre her und habe dann lange People-Zeitschriften betreut und gemacht. So auch wieder ein ganz neues Feld. Und bin jetzt relativ frisch bei Men's Health als Chefredakteur und zwar erst seit Januar, also erst seit Anfang diesen Jahres. Habe das von meinem tollen Vorgänger Arndt übernommen. Für mich, muss ich sagen, war es auch niemals der Plan, irgendwann Chefredakteur zu sein. Für mich ging es eigentlich eher darum, ich möchte gerne Medien machen, ich möchte gerne Geschichten schreiben, ich möchte gerne mit Leuten sprechen. Und am Ende runtergebrochen ist es das auch, was ich die Jahre gemacht habe. Also in welchem Bereich auch immer. Aber ich habe versucht, schöne, spannende Geschichten zu erzählen, Emotionen zu erzeugen und ja, Menschen zu begeistern. Also das war so mein Ziel. Aber Chefredakteur war es jetzt gar nicht, sondern da sind Türen aufgegangen und ich habe dann entschieden, da durchzugehen.
Ja, das finde ich gut. Aber diese Geschichten kannst du auch als Chefredakteur weitererzählen, oder?
Auf jeden Fall. Und das ist ganz toll, dass ich das machen kann.
Ja, das ist echt cool. Mir ist im Vorfeld aufgefallen, dass ich vielleicht Probleme kriege heute bei den Titeln. Das ist ja schon Zungenbrecher, ne? Wenn man sagt
Women's Health. Men's Health. Ja. Innerhalb der Redaktion kürzen wir das ab mit MH und WH.
Okay.
Machen wir heute aber nicht.
Nee, heute nicht. Aber
du hast das schon gut drauf, David.
Ja,
ne?
Ich kann sein, dass ich mich gleich mal ein bisschen verhaspel, aber...
Das können wir dann rausschneiden. Aber TH...
Ich auch schon verwechseln.
Also TH müsste man schon können, ne? Als Chefredakteur, oder?
Ja, sollte... Wer von Vorteil?
Genau.
Also ich arbeite seit 10 Jahren jetzt insgesamt für die beiden Marken oder auch für Women's Health. Ja. Und das ist ein gutes Training. Aber es sagen einfach auch wirklich viele Women's Health und... Also TH ist schon...
Tut das dann weh?
Mir tut das dann schon weh, ja.
Glaube ich. Ja, das verstehe ich. Jetzt haben wir gerade schon gesprochen über Einstellungskriterium, ganz kurz. TH muss es sein. Aber wie fit muss man denn sein, um in so einer Verantwortung zu stehen für so ein Magazin wie die Women's Health und die Men's Health?
Also, wenn ich das einmal kurz beantworten kann, es ist zwar ein Podcast und man sieht nichts, aber ich bin, glaube ich, der lebende Beweis dafür, dass man nicht aussehen muss wie ein Covermodel, um bei Men's Health zu arbeiten. Und am Ende geht es auch, glaube ich, mehr um Männergesundheit und sich damit intensiv zu beschäftigen und dafür ein Interesse und eine Leidenschaft zu haben, als irgendwie der Fitteste zu sein. Ja. Das ist irgendwie nicht meine Aufgabe, sondern einfach sich mit der großen Thematik Gesundheit im weitesten Sinne auseinanderzusetzen. Also das vielleicht so ein bisschen als Werkzeuge zu nehmen oder zu nutzen, um sein Leben, seinen Alltag zu meistern. Ja.
Wir haben bei uns in der Redaktion viele fitte Leute.
Ja.
Wir sind hier nicht die zwei fittesten von allen. Aber es geht schon darum, die Community zu verstehen und auch ein Interesse für das Thema Fitness an den Tag zu legen. Ja. Und vor allen Dingen auch, wie du schon gesagt hast, David, für das Thema Gesundheit. Wir sind jetzt gerade mit unserem Büro umgezogen, aber in unserem Büro davor hatten wir tatsächlich einen toll ausgestatteten Fitnesskeller. Das war in der Mittagspause ein echter Game Changer, das war toll, da konnten wir Dinge ausprobieren, aber auch einfach die Freude am Sport da leben. Jetzt ist es eher so ein bisschen verteilter, die einen trainieren draußen, die anderen gehen in der Mittagspause ins Studio oder machen es zu Hause. Ja. Aber ein Interesse muss natürlich da sein.
Das wollte ich gerade sagen. Letzten Endes ist ja die Redaktion auch ein bisschen Aushängeschild. Also ich glaube, man erwartet von niemandem, dass er alles, was in Men's Health geschrieben oder am Ende auch bebildert dann dort steht, was er wahrnimmt, sondern ich verstehe das ja auch immer als Angebot, sich das rauszusuchen, was zu seinem Leben irgendwie passt. Aber man ist schon Botschafter dessen, was man am Ende des Tages ja auch schreibt, vermutlich, David.
Oder? Das ist es schon, aber ich glaube nicht zu streng, weil sonst ist es auch irgendwie ein bisschen vorbei und nicht authentisch. Ja. Und ich glaube, das gehört schon dazu, dass man einfach nicht der Fitteste sein muss, sondern ja, vielleicht eher, wie du sagst, der Authentischste.
Ja. Und auch nochmal einen anderen Blick drauf zu haben. Ne? Also natürlich haben wir ein paar High-Performer in der Redaktion, aber ich glaube, ich habe einen guten Blick dafür, auch Geschichten zu machen für Frauen, denen es schwerer fällt, sich zu motivieren oder mich auch in die Lebenswelt reinzudenken von Müttern, die wenig Zeit haben und von Phasen im Leben, wo man nicht morgens aufwacht und denkt, Mensch, jetzt mache ich aber hier erstmal 60 Minuten Training. Also das kann ich schon mehr als gut nachvollziehen und ich finde das wichtig, dass man in so einem Magazin oder für so eine Marke, wie es Women's Health und Men's Health sind, auch diese Lebenswelten versteht oder sich reinfühlen kann.
Ja, das finde ich auch wichtig, weil das ist natürlich eine Welt, auch wenn man sich eure Cover anguckt, dann denkt man so, okay, ich muss jetzt wieder so aussehen und muss einen tollen Bauch haben. Aber es geht ja am Ende auch wirklich um mehr. Das habt ihr ja gesagt, es geht ja nicht nur darum, irgendwie einen flachen Bauch zu haben, sondern es geht um die Ernährung, es geht, keine Ahnung, einen guten Schlaf zu haben. Da sind ja alles Themen, auf die wir noch kommen wollen werden, aber wahrscheinlich gibt es trotzdem so ein bisschen Competition schon in der Redaktion, oder? Zwischen den einzelnen. Es ist auf jeden Fall, Franziska grinst schon ein bisschen.
Naja, ich sag mal so, wenn jemand Geburtstag hat und einen Kuchen mitbringt, dann ist es schon gern gesehen, wenn der dann auch mal zuckerfrei ist. Wobei bei uns auch wahnsinnig viel Kuchen gegessen wird. Also eigentlich wird bei uns ziemlich viel Kuchen gegessen, dafür, dass wir eine Fitnessredaktion sind.
Ja, und es werden auch sehr viele Weingummis gegessen. Da muss ich jetzt zu meiner Kollegin auch rüber gucken. Franzi versorgt uns immer schön mit Weingummis und ja, also die sind dann auch leer irgendwie, ne?
Competition innerhalb der Redaktion? Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Aber es sind schon Menschen, die diese Themen bewusst leben und sich auch innerhalb des Redaktionstages darüber austauschen, unterhalten und natürlich auch stolz sind auf neue Dinge, die sie ausprobiert haben. Oder es bereitet sich zum Beispiel gerade ein Kollege auch auf einen längeren Lauf vor oder so. Und dann wird schon gesagt, wie er sich gerade ernährt und man gibt sich gegenseitig Tipps. Und eine Competition, würde ich sagen, herrscht nicht.
Okay.
Für mich ist es eher so ein bisschen, dass der Druck so eher subtil ist. Natürlich will man fit sein und so, aber bei manchen Sachen kann man auch, glaube ich, wirklich selbstbewusst einfach sich dagegen wehren, weil auch das, finde ich, hat wieder was mit Authentizität zu tun. Und wie gesagt, ich muss nicht der fitteste Mensch da sein. Aber ja, also unsere Kollegen, da sind welche dabei, die machen in der Mittagspause, laufen die um die Hamburger Alster und fragen immer wieder, möchtest du nicht mitlaufen? Und bin jetzt selber mal gespannt, wie lange ich da dem noch standhalten kann.
Also sowas wir haben so eine riesengroße Strichliste da hängen und die guckt uns schon
an. Okay, also das ist dann schon so ein bisschen Druck ist dann da schon.
Ja, schon.
Ja, aber subtil.
Na, ich finde das ja in Ordnung. Also ich finde das schön, wenn, und es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, wenn die Menschen sich nicht mit dem identifizieren, was sie da jeden Tag machen. Und deswegen, ich finde das doch toll. Also ich finde es super. Also das macht dich ja auch glaubwürdig am Ende des
Tages. Eben, das ist wieder unser Thema der Glaubwürdigkeit, ne? Also dass ihr da auch...
Aber ich schließe daraus, David, Entschuldigung, dass sich das Fitnesspensum noch nicht drastisch verändert hat, seitdem du in der neuen Funktion bei Men's Health bist?
Also ich würde sagen, seit ich da arbeite, ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad zur Redaktion.
Okay, wie weit ist denn das dann erstmal?
Ist das sind so 20, 25 Minuten. Ah, also das ist auch gut. Irgendwie so eine super schöne Strecke, auch ein Stück an der Alster vorbei.
Schön.
Das ist so das erste, würde ich sagen, so der kleine Upgrade für meinen Alltag, wo ich auch glaube, am Ende des Tages macht das dann vielleicht doch auch was aus.
Bestimmt.
Früher war ich eher der Autofahrer und habe mich irgendwo in eine Tiefgarage gestellt und jetzt habe ich das so richtig eingebaut irgendwie. Und ich würde sagen, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, wie gesagt, ich gucke mal mit der Mittagslaufrunde und so.
Ne? Ja, aber finde ich super. Und Franziska, gibt es deswegen trotzdem aber noch gemütliche Abende mit Chips und Wein oder Bier, je nachdem? Oder
gibt's. Klar. Gibt's,
aber beruhigt wahrscheinlich alle, die zuhören, ja, dass man da nicht so streng unterwegs sein muss, sondern die gibt es natürlich auch noch.
Die gibt es auch noch. Es ist eben alles eine Frage der Balance. Aber wenn man sich natürlich, wie wir, den ganzen Tag damit beschäftigt, wie viel Kalorien sollte man eigentlich am Tag zu sich nehmen? Wie viel Protein gehört auch dazu, um auch jenseits der 40 gesund unterwegs zu sein? Ich habe vor 15 Jahren, hätte ich diese Frage jetzt nochmal ganz anders beantwortet, da habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da habe ich versucht, kein Fastfood zu essen oder wenig Fastfood zu essen. Aber das hat sich schon geändert und ich glaube nicht, dass sich das jetzt nur bei mir geändert hat, weil ich diesen Job habe als Chefredakteurin von Women's Health, sondern dass es auch in der Gesellschaft da einen Shift gegeben hat.
Ich glaube, es gibt ja auch noch ein bisschen den Unterschied zwischen, oder ist das mal anders, ich ernähre mich ja auch jetzt nicht irgendwie so hardcore. Ich gucke jetzt nicht, wie viel habe ich heute gegessen, ich zähle keine Kalorien, aber ich habe da so einen gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass es mal nicht so einfach ist, gegen die Industrie anzukommen, weil wir haben nun mal überall Zucker drin, ja, aber trotzdem weiß ich, dass ich nicht morgens mit einem Red Bull aufstehe, ja, und dann mittags einen Burger esse und abends noch eine Pizza,
ja.
Weil dieser gesunde Menschenverstand, den man dann hat, der leitet einen, glaube ich, ganz gut durchs Leben. Ich habe immer ein Gespräch auch mit einer Kollegin, die sich da sehr mit beschäftigt, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Da geht es dann auch um Supplements und man muss das dazu nehmen. Und ich sage mal, ja, komischerweise geht es mir eigentlich ganz gut, ohne dass ich irgendwie einen Haufen Tabletten nämlich reinstopfe, weil ich esse Gemüse, ich esse Obst, da ist ja auch was drin. So, also ich glaube, wenn man so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lässt, dann macht man auch nicht viel falsch. Und dann gibt es halt diesen Weg der ganz Extremen, die halt genau wissen, die sich damit beschäftigen, finde ich auch gut, die genau wissen, Proteine, wann zu sich nehmen, Eiweiß haltig essen oder Brot backen oder wie auch immer, die sich halt sehr gut damit beschäftigen. Das mache ich nicht. Ich bin jetzt aber trotzdem auch keiner, der irgendwie ich bin ja schon 51, der in 51 Jahren komplett aus dem Leim gegangen ist. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen drauf schaut, kommt man auch so ganz gut durchs Leben.
Richtig, weil es kommt am Ende ja auch darauf an, was macht man die meiste Zeit in seinem Leben und nicht, was macht man an den Sofaabenden, sondern, ne, also wie ist die Verteilung? Und da ist man dann schnell wieder auch bei der Balance, was Franzi gerade sagte. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, wie kriegt man seine eigene Mitte irgendwie zurechtgerückt.
Dann noch eine persönliche Frage, wenn uns die gestattet ist. Was sind so sonst Leidenschaften von euch? Also wenn ihr sagt, wir beschäftigen uns natürlich innerhalb unserer Redaktion mit Themen wie Gesundheit und Sport. Was sind so persönliche Leidenschaften, denen ihr nachgeht in eurem Leben?
Sportliche Leidenschaften, ja. Also ich mache total gern Yoga. Training mache ich tatsächlich meist zu Hause. Ich muss sagen, das ist etwas, das ist in der Corona-Zeit einfach so passiert. Ja. Ist ja auch gut, weil es Zeit spart, finde ich. Früher bin ich gerne mal ins Studio gegangen, habe High-Intensity-Intervalltraining gemacht, also Abwechslung von Laufeinheiten und Krafttraining. Heute mache ich vieles eher zu Hause und tatsächlich noch eine Leidenschaft jetzt jenseits des Sports. Die Themen, die Women's Health ausmachen, sind eben nicht nur dieser Fitnessfokus, ja, sondern auch das Thema Frauengesundheit. Und dem widme ich mich vermehrt, obwohl Women's Health dieses Thema ja schon immer im Namen getragen hat, haben wir uns mit der Marke, und ich sage bewusst Marke, also auch digital und social, in diese Richtung entwickelt, mehr Awareness, Aufklärungsarbeit rund ums Thema Frauengesundheit zu machen. Also auch Beiträge zu bringen, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz sexy wirken, also Training mit dem Zyklus beispielsweise, aber auch Herzgesundheit für Frauen, ganz wichtiges Thema, über das zu wenig gesprochen wird. Menopause ist ein Thema, dem wir uns seit 2-3 Jahren vermehrt widmen, weil ich bin der Meinung, das ist noch sehr stark unterrepräsentiert in den Medien und in der Öffentlichkeit. Also das ist eine Leidenschaft redaktioneller Art, würde ich jetzt mal sagen, ja, das Thema Frauengesundheit.
Ja. Cool. Bei dir, David?
Wenn man so bei sportlicher Leidenschaft ist, dann ist es bei mir, wenn ich das so zusammenfasse, eigentlich eher in Bewegung bleiben. Also zwei Jungs, mit denen ich gerne unterwegs bin, mit dem großen Fußball spielen. Wir haben einen Hund, mit dem irgendwie eine Runde laufen. Das ist eigentlich bei mir so das, was für mich das beste Konzept ist, um aktiv zu sein, weil ich dabei auch viel besser abschalten kann, als wenn ich jetzt eine Stunde ein Workout im Fitnessstudio machen würde. Also mir tut das besser, irgendwie mit meiner Familie in irgendeiner Form aktiv zu sein, als irgendwo alleine in der Muckibude zu stehen, weil ich kann sonst meinen Kopf nicht richtig leer machen. Mhm.
Wir haben aber das große Glück, dass wir natürlich auch beruflich immer mal neue Sachen ausprobieren dürfen. Ne?
Ja,
also,
ja, schon schön.
Ich kann da nicht sagen, dass ich bei der Sache dann lange bleibe, aber wir sind häufig natürlich auch bei den allerneuesten, wenn neue Studio eröffnet, sind wir eingeladen, können Dinge ganz früh ausprobieren. Ich muss sagen, das Thema Paddle-Tennis haben wir jetzt zuletzt in der Redaktion auch besprochen. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ärgert mich. Würde ich aber gerne machen, ja gerade alle, habe ich noch nicht probiert. Können wir dann mal zusammen.
Ja, genau. Und da High Rocks, das habe ich vor 2 Wochen mal ausprobiert.
Oh, erzähl mal.
Das war richtig hart. Ich wurde eingeladen von Adidas dazu, konnte das da testen. Der Muskelkater hat auf jeden Fall
gekickt.
Ich würde sagen, 3-4 Tage durchgehalten.
Kommen wir doch mal zu euren Magazinen, zu euren Marken. Vielleicht vorab, wir haben eine kleine Gemeinsamkeit, weil wir am 16.04. ist mein Geburtstag und ihr feiert mit eurem, vor allem du, David, mit deinem Magazin, mit der Men's Health, feiert ihr Jubiläum mit der Mai-Ausgabe.
Genau, 30 Jahre.
30 Jahre deutsche Men's Health. Mhm. Und Franziska, ihr feiert aber auch ein Jubiläum in diesem Jahr.
15-jährige.
Ein paar Tage später, ne?
Genau.
Also ist der April ein Feiertag.
Wir sind ja sozusagen die kleine Schwester. Wir kamen etwas später, aber dafür mit Wumms.
Absolut.
Habt ihr denn noch Verbindung, also gibt es noch Verbindung zu den amerikanischen Ausgaben?
Ja, wir haben ganz engen Austausch. Also wir sind ja Lizenznehmerinnen und Nehmer in Deutschland mit den beiden Marken. Und die sind auch bei uns im Verlag Motorpresse Hamburg seit Gründung in Deutschland, sind wir die Lizenznehmer und haben seitdem sehr, sehr enges Verhältnis zu den Amerikanern, aber auch zum internationalen Netzwerk. Mhm. Also es gibt einen Austausch unter den internationalen Chefredakteurinnen und Chefredakteuren. Wir bekommen aus Amerika tatsächlich auch frühzeitig Informationen über Produktionen, also wenn dort geplant ist, dass Promis aufs Cover kommen, frühzeitig geshootet werden, werden wir gefragt, wollen wir teilhaben,
okay.
Featuren wir die in Deutschland auch. Das ist bei Women's Health etwas weniger geworden. Also früher war es tatsächlich so, dass wir fast immer die amerikanischen Cover auch 1:1 übernommen haben und die Geschichten übernommen haben. Inzwischen haben wir in Deutschland aber so viele eigene Stars auch in der Szene, dass wir gern selbst produzieren und inzwischen auch aus dem internationalen Netzwerk häufiger mal unsere Produktionen genutzt werden und
ach, cool.
auf internationalen Covern landen. Dann sind wir immer ganz stolz.
Okay, das heißt, es gibt dann aus Amerika auch keine Vorgaben. Das heißt, wenn euch dann, wie ich muss jetzt nochmal nachdenken, ich glaube letztes Jahr David Beckham geshootet wird, angeboten wird, dann ist das nicht so, hier habt ihr, das ist dann auch für den gesamten Markt, sondern ihr sagt, naja, passt jetzt bei uns nicht oder es passt und dann macht ihr es.
Ja.
Da sind wir ganz frei.
Ja,
genau,
cool.
Also so ist es irgendwie möglich. Es gibt ein Angebot und dann hat man die Möglichkeit, eine Geschichte zu adaptieren. Da geht es dann aber auch gar nicht um eine reine Übersetzung, sondern das muss und wird auch angepasst auf den deutschen Markt, weil einfach die Lebenswelt in USA oder auch in UK einfach eine andere ist als in Deutschland, aber auch bei anderen Geschichten. Also das ist selten einfach so eine platte Übersetzung, sondern eigentlich eher eine Adaption. Und in die andere Richtung genauso. Also mein Kollege Marco hat gerade eine Geschichte gemacht, da hat er in Österreich Longevity-Trends oder Strategien ausprobiert. Die Geschichte wird jetzt in Spanien erscheinen. Also es geht auch in die andere Richtung.
Mhm, cool.
Das ist da wirklich, also wir nutzen dieses Netzwerk, wo es Sinn macht. Aber bei vielen Dingen geht es am Ende auch um den Leser. Wie kriegen wir den? Und der ist in Deutschland oder auch die Leserin ist in Deutschland eine andere als in Spanien, als in Mexiko, als in USA oder als in
Es ist nichts Schlimmeres als an der Zielgruppe vorbei zu schreiben. Ne?
Aber die sind schon Trendgeber natürlich auch für uns. Also die Geschichten, die aus UK und aus Amerika kommen, sind auch Trendradar für uns.
Okay.
Ja.
Wie müssen wir uns jetzt so einen Redaktionsalltag vorstellen bei euch? Wie geht das so los? Wie geht so ein Tag los?
Also ich würde sagen, erstmal ist es eine ganz klassische Redaktionsarbeit, so wie man die kennt. Wir recherchieren, wir sprechen über Themen, wir sprechen mit Experten, wir überlegen uns, was sind Trends, die ins Heft rein müssen. Und dann würde ich auch sagen, ist bei uns wirklich ein großer Teil, dass Dinge auch getestet, ausprobiert werden in irgendeiner Form. auch lustig, also unser Kollege Henning, wir haben eine Geschichte gemacht über die besten Fitness- oder Sportuhren. Der lief dann jede Woche mit einer anderen Uhr rum und hat Sport gemacht, hat die wirklich auf Herz und Nieren getestet, um am Ende halt die Frage zu beantworten, welches Modell ist für wen am besten und so. Und das ist auch, glaube ich, so das, was unsere Hefte so ausmacht, dass wir halt die Einordnung liefern. Also, dass wir nicht nur sagen, okay, das sind neue Modelle, sondern dass wir schon sagen, okay, für wen sind die denn jetzt gemacht und welches Modell soll ich mir denn jetzt kaufen mit meinem persönlichen Bedarf?
Das hatten wir bei unserem letzten Podcast ja auch das Thema, ne? Das hat der Fabian ja ganz gut beschrieben, wie intensiv selbst getestet wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig zum Thema Glaubwürdigkeit, dass ihr nicht irgendwo irgendwelche Uhren bekommt, euch die anschaut oder die fertigen Tests schon geliefert bekommt, sondern dass ihr da selbst in der Redaktion rangeht und euch das, diese Dinge auch richtig prüft.
Das macht eben noch den Unterschied, ne? Ja. Das ist eben dann das, was klassische Redaktionen noch ausmacht. Also, dass Menschen dahinter sind, die ihre eigene Meinung valide getestet, seien es Watches, Schuhe oder wie ich eben auch schon angesprochen habe, irgendwelche Fitnesskurse. Natürlich ist es dann auch subjektiv zu sagen, Aerial Yoga in so einem Tuch rumhängen, finde ich jetzt irgendwie cool. Ist dann nicht allgemeingültig, aber es ist schon schön, dass bei uns Menschen mit Leidenschaft dahinter den Themen stehen und bin auch sicher, dass das eben der Grund ist, warum es Medienmarken wie Men's Health und Women's Health heute immer noch erfolgreich gibt nach 30 und 15 Jahren. Und zum Redaktionsalltag gehört natürlich auch der Austausch mit Social Media. Ne? Also wir haben jetzt viel über Print gesprochen, aber auch unser Social Team ist für uns und unser Digitalteam ist für uns wahnsinnig wichtig, weil wir sind kein großes Team bei uns am Hamburger Standort und wir arbeiten einfach sehr eng, verzahnt, eng zusammen. Themen, die für Print wichtig sind, sind es auch für Social und umgekehrt.
Mhm. Ja. Ja, und sonst holt man sich die Expertise, wenn man sie braucht. Ne? Also keine Ahnung, es gibt auch Themen, gerade so im Ernährungsbereich, also jetzt Beispiel Fasten oder so, kann ich dir jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, aber man kann ja einen Ernährungswissenschaftler dazu fragen oder einen Mediziner, einen Doktor, dass man das einordnen kann besser. Aber das ist, was ich meine mit typischer Redaktionsarbeit einfach. Ne?
Jetzt haben wir über Inhalt gesprochen und irgendwie für uns Vertriebler ist das ja auch immer wichtig, am Ende ist das Cover ja die Verpackung des Produktes. Wie entsteht es bei euch, Franziska? Tauscht ihr das gemeinsam in der Redaktion aus? Welche Themen eignen sich für das Cover? Welche Themen ziehen? Ist das eher eine Sache, um die sich die Chefredaktion alleine kümmert? Wie entsteht das bei euch?
Also ganz wichtig beim Cover ist natürlich die Protagonistin für uns. Einerseits können wir zurückgreifen auf das Material unserer internationalen Kolleginnen und Kollegen. Also Covermodels auch übernehmen aus Amerika oder aus UK, aus Spanien und Co. Größtenteils produzieren wir aber selbst deutsche Stars, deutsche Vorbilder in unserem Fall. Und vorne mit dabei ist natürlich Auswahl, wer kommt aufs Cover. Und die Themen mache vorrangig ich natürlich. Also ich formuliere die Zeilen, aber was nachher im Magazin steht, das ist natürlich eine Gemeinschaftsentscheidung. Klar. Und daraus resultieren natürlich die Zeilen. Die mache ich gemeinsam auch mit meiner Stellvertreterin, mit Anja. Ja, dann entsteht eben am Ende ein Gesamtkonstrukt, was hoffentlich am Kiosk überzeugt. Das ist dann auch ein Zusammenspiel aus dem Styling auf dem Cover, wie viel Haut wird gezeigt, zu welcher Jahreszeit, wie oft steht im Jahr das Wort schlank vorne drauf und was passiert, wenn ich es nicht vorne drauf schreibe. Ja, es ist immer Abwägungssache und ich versuche tatsächlich da, es ist immer schwierig zu sagen Bauchgefühl, weil es stimmt auch nicht ganz, aber ich versuche auf mein ästhetisches Empfinden zu hören, tatsächlich auch rumzufragen, den AB-Test zu machen innerhalb der Redaktion, aber ganz bewusst auch innerhalb meines Freundeskreises zu sagen, was spricht dich an? Und oft ist das Ergebnis dann das Wichtige, weil sie müssen ja am Kiosk innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, das spricht mich an, das spricht mich nicht an. Und meine Redaktion befasst sich natürlich den ganzen Tag mit diesen Themen. Und dann meine Freundinnen zu fragen, ist bei mir oft sehr gut gelaufen, würde ich sagen.
Mhm. Ja. David, wie ist es bei euch? Wie viel Mut darf oder muss man haben, auch auf dem Cover was auszuprobieren? Also wenn man sich mal jetzt auch bei euch die Titelcover anguckt der letzten Jahre, ich sag mal, ich glaube, das geht vielen so. Man sieht immer meistens einen Sixpack-Menschen, also einen gut aussehenden Mann mit einem Sixpack. Meistens wird auch Sixpack nochmal genannt. Jetzt haben wir gesehen, David Beckham ist da mal drauf gewesen. Jetzt haben wir vor kurzem war Ed Sheeran drauf. Das ist ja schon nochmal was anderes. Wirklich eine bekannte Person. Dann gab es auch Ausgaben mit Männern um die 50, was dann wiederum eher mich auch mal anspricht. Mhm. Ist das dann schon sehr mutig zu sagen, ich nehme jetzt mal einen 50-Jährigen drauf, der top aussieht? Jetzt habt ihr aktuell drauf einen Fernsehkoch.
Ja, also ich glaube, so eine Covergestaltung, das ist immer so eine Mischung aus irgendwie schon auch ein Bauchgefühl, aber auch irgendeine Strategie, die dahinter steckt. Mhm. Man weiß, bestimmte Themen sind saisonal und haben irgendwie auch eine Berechtigung. Also das heißt, keine Ahnung, zum Januar geht es natürlich irgendwie zum Neustart ins neue Jahr. Wenn es auf den Sommer zugeht, dann wollen alle wieder irgendwie das letzte Bauchfett wegkriegen. Also da gibt es so ein paar Pfeiler, wo du weißt, okay, das sind die Themen, die sollten irgendwie stattfinden. Die haben Relevanz zu einer bestimmten Zeit. Das andere ist einmal so natürlich auch so ein Trendgespür, was wir in der Redaktion besprechen und wo wir überlegen, was sind irgendwie neue Strömungen, die irgendwie mit aufs Cover müssen. Ja, und dann kommt der Titelprotagonist und dann irgendwie auch der Mut, irgendwie was Neues auszuprobieren. Für mich ist es persönlich total wichtig, was ein Titelprotagonist verkörpert. Also was lebt der Fitness wirklich oder hat der das jetzt nur so, dass du das Gefühl hast, der macht es nur, um gut auszusehen. Mhm. Sondern ist es eine Person, die das wirklich in ihrem Alltag auch vorlebt irgendwie. Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium dafür, dass jemand aufs Cover kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf unsere Jubiläumsausgabe gucke, da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das so mutig ist, aber es lag einfach so auf der Hand und zwar so offensichtlich, dass wir es gemacht haben. Und zwar ist auf dem Titel ein Amerikaner, Greg Avedon heißt der. Der war in den letzten 30 Jahren insgesamt 8-mal auf dem Titel. Und wir haben ihn für die Jubiläumsausgabe jetzt ein 9. Mal draufgenommen. Er ist mittlerweile 61, sieht unfassbar gut aus. Und bei ihm hat man wirklich das Gefühl, der lebt das. Mhm. Es ist ein Lifestyle, den er vorlebt, irgendwo zwischen Job als Model, als Fitnesstrainer, als Ernährungscoach, der sich mit Supplements auseinandersetzt, aber auch als Familienmensch. Und der hat all diese Werte, die ich finde, die auch Men's Health verkörpern. Ja. Und der ist jetzt tatsächlich zum 9. Mal dann drauf.
Mit 61.
Ja, mit 61.
Stark. Ich frage jetzt mal ganz provokant, ich hoffe, ihr gestattet mir das, auf der aktuellen Ausgabe Flacher Bauch in 5 Tagen. So, ich lese das natürlich und das ist ja schon was, wo ich auch immer sage, ja, wäre schon mal irgendwie schön, wieder mal so ein bisschen am Bauch was zu machen. Bin ich ganz ehrlich, sind das so Catch-Schlagzeilen oder schaffe ich das wirklich? Also schaffe ich das? Klar, ist natürlich die Frage, wie groß ist jetzt der Bauch, ja, um das wegzukriegen, aber ich meine, bei mir, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, das klappt vielleicht. Jetzt mit eurem Profiblick auf meinem Bauch.
Also der Arzt, den wir dazu gesprochen haben, der sagt, das ist möglich. Und zwar am Ende ist es eine Geschichte übers Scheinfasten, eine Variante vom Fasten, die vor allem in der Körpermitte ansetzt. Und da sind tatsächlich in 5 Tagen deutliche Erfolge sichtbar, ohne dabei Muskelmasse zu verlieren. Das ist ja auch schon mal ganz gut, weil oft ist das ja am ehesten da, wo angesetzt wird. Ja. Oder wo man verliert, das ist sozusagen medizinisch bestätigt, aber runtergebrochen ist das natürlich die catchy Zeile auf dem
Klar.
Titel.
So, ja. Ne?
Aber wenn wir die Leute eben erstmal reingeholt haben, weil natürlich sind Routinen wichtig, natürlich ist konstantes Training wichtig, aber es gibt auch schon Dinge, die man in wenigen Wochen oder Monaten anstoßen kann, zum Beispiel wenn man sich plötzlich einfach nicht mehr wohlfühlt, weil man in den Spiegel schaut und denkt, nee, also so geht es jetzt nicht. Ich muss jetzt in den nächsten 3 Wochen was verändern. Dann ist einfach so eine Zeile häufig das Eingangstor zu sagen, ich kaufe mir jetzt dieses Magazin und dann bekommt man von uns ja auf den 116, 132 Seiten noch so viel mehr on top, was zur gesunden Lebenswelt gehört. Aber klar, solche Versprechen helfen dabei, eine Barriere abzubauen, zu sagen, oh, jetzt sportlich zu werden, das dauert ja so lang und etwas zu verändern dauert so lang. Stimmt eigentlich nicht. Man kann jetzt was verändern und morgen habe ich ja dann schon was geändert. Mhm. Ne?
Also der erste Impuls, diesen inneren Schweinehund vielleicht doch zu überwinden, mal anzufangen.
Ja.
Ich habe neulich gelesen, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen im Spiegel, da ging es auch um Sixpack und um so Ernährung und da sagte der so, also war irgend so ein Sportwissenschaftler, das Geheimnis des Sixpacks liegt nicht im Training, sondern in der Küche.
Ja, ist richtig.
Ja, das heißt, es ist echt ein Ernährungsthema, ne? Mit einem Ernährungsthema. Klar muss ich ein bisschen trainieren, um Muskeln aufzubauen, aber am Ende...
Proteine sind einfach grundlegend wichtig. Also wir haben zu Anfang ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich mich gesund ernähre, reicht das nicht eigentlich. Aber um Muskeln aufzubauen, benötige ich oder benötigt man einfach eine sehr proteinreiche Ernährung. Und Ernährung und natürlich auch in Form von Supplements, also Proteinpulver, Proteindrinks, sind nicht umsonst... ja, in unserer Szene so beliebt, denn sie helfen einfach dabei, Muskeln aufzubauen. Aber natürlich, wenn man sehr, 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 sehr viel trainiert, kann man trotzdem eine Fettschicht oben drüber haben, wenn das Thema Ernährung nicht stimmt.
Mhm. Ja. Ja, und auch ein Proteinshake, der wird ja nicht auf einmal einen riesen Bizeps zaubern.
So,
es geht bei den Dingen immer um Regelmäßigkeit. Also das wirklich langfristig zu machen, in seinen Alltag, in sein Leben zu integrieren. Weil sonst so Sachen, okay, ich mache jetzt mal irgendwie 3 Tage lang irgendwie dieses oder jenes und werde dann Erfolge sehen, das hat, glaube ich, irgendwie noch nie funktioniert.
Mhm. Ja.
Leider.
Wenn wir vorm Zeitschriftenregal stehen und schauen uns das an und unser Blick fällt auf Women's Health und auch auf Men's Health, wie schwierig ist es, wenn man eigentlich feststellt, es gibt keinen direkten Wettbewerb jeweils in diesem Markt? Ne? Also ihr seid ja relative Unicorns in diesen Bereichen. Ist das eine Erleichterung oder ist es eher schwierig, dass man auch mal guckt, was macht so ein Wettbewerber eigentlich, wie ist der gut unterwegs, wenn man immer die Kompassnadel selber vorgeben muss? Ist das eine besondere Herausforderung, weil das ist relativ unique im Markt. Du hast ja eigentlich immer ein Wettbewerbsumfeld von bestehenden Titeln, wo du auch mal so ein bisschen schielen kannst. Machen ja nicht die Wettbewerber oder Marktmitgestalter, wie man ja auch gerne sagt, machen ja nicht grundsätzlich immer alles falsch. Aber welche besondere Herausforderung ist das in euren beiden Märkten dann in dem Fall, Franziska?
Also das hat sich ja in diese Richtung entwickelt und ich finde es eigentlich sehr schade, weil Wettbewerb belebt das Geschäft, auch wenn das platt klingt oder wie eine Plattitüde, glaube ich trotzdem oder sehe es auch am Zeitschriftenregal, dass die Frauenzeitschriften um uns herum oder auch andere Zeitschriften, wie du hast jetzt gerade angesprochen, der Spiegel oder so, diese Themen schon aufgreifen. Also es heißt nicht, dass wir uns in einer Bubble befinden, die gerade niemanden interessiert. Im Gegenteil. Mhm. Es ist schön, dass wir da die Speerspitze sind, aber ich kann natürlich Trends auch noch woanders entdecken. Vor allen Dingen das Thema Longevity, du hast es eben schon mal angesprochen, David, ist auch eins, was sich gerade am Markt etwas breiter macht und was natürlich total in unsere Nische fällt. Also eigentlich ist das, was Men's Health und Women's Health seit 30 und 15 Jahren machen, Longevity pur. Jetzt gibt es dafür einfach nochmal ein Wording, einen Begriff. Und das ist schon etwas, was gerade im Magazinregal vermehrt hinzukommt. Women's Health und Men's Health waren natürlich unter den Fitness- und es gibt ja auch noch Gesundheitsmagazine, aber unter den Fitnessmagazinen waren wir tatsächlich schon immer diejenigen, die eher lifestyleig unterwegs waren und nicht den reinen Fokus auf den Sport
hatten. Genau.
Obwohl wir natürlich mit unseren Sixpacks und auch viel Haut, die wir zeigen, so anmuten. Aber das Thema Lifestyle war für uns immer wichtig. Und deswegen gibt es uns auch erfolgreich am Markt.
Ja, ich glaube, man muss auch wahrscheinlich den Blick auch ein bisschen weiter fassen als nur auf das Zeitschriftenregal. Weil ja, da sind wir dann so mit relativ wenigen Mitbewerbern vorhanden. Aber an sich, wir betreuen ja Marken und die sind auch digital zu finden, die sind auf Social Media zu finden. Und da würde ich sagen, hat sich jetzt so in den Jahren in der Vergangenheit schon irgendwie deutlich was getan. Also wir, kann man schon sagen, dass wir auch konkurrieren mit wahnsinnig vielen Seiten, mit Influencern, mit Tipps, die da durchs Netz geistern, die alle irgendwie darauf ausgerichtet sind, ein gesünderes, besseres Leben zu führen. Und da hat sich schon was verändert. Also da gab es schon irgendwie so einen Shift. Aber es ist eigentlich für uns eher so auch der Antrieb, so jeden Tag halt auch irgendwie unter Beweis zu stellen, dass wir die Kompetenten da sind und wir eine Expertise haben, die jemand anders vielleicht so nicht anbieten kann.
Wenn wir über dieses Thema Social Media sprechen, ist das eher ein Fluch, eher Segen? Es kommen ja auch jetzt mittlerweile oder seit ein paar Jahren, du hast es angesprochen, diese sogenannten Experten, die dann im Internet zeigen, wie es funktioniert. Habt ihr so das Gefühl, so wirklich glaubwürdig ist das nicht immer? Aber ändern kann man es nicht, weil die Menschen halt, die konsumieren das und haben das Gefühl, oh, der hat ja einen tollen Buddy, deswegen glaube ich, dass der hat da irgendwie auch eine gute Expertise. Ist das was, wo ihr sagt so, nö, das sehen wir eher als positiven Wettbewerb, das befruchtet auch uns? Oder sagt ihr auch manchmal, keine so gute Idee, dem jetzt unbedingt zu folgen?
Ich bin mir sicher, dass, also es gibt ja einen riesen Creator-Markt in dem Bereich, dass die Fans und Follower sehr smart sind und sehr schnell blicken, wer hat da echte Expertise dahinter und mit wem trainiere ich auch, wessen Tipps nehme ich ernst, und die nehmen auch wir ernst. Die sehen wir jetzt nicht als reine Konkurrenz. Sie sind unsere Konkurrenz, völlig klar. Aber sie sind natürlich auch unsere Coverstars und wir arbeiten auch innerhalb der Magazine tatsächlich in jeder Ausgabe mit 6 Creatoren zusammen, die unsere Expertinnen und Experten für Kolumnen sind. Und da wählen wir sehr bewusst aus, wer hat Ahnung, wer hat's drauf. Und zuletzt bestes Beispiel, eine Sarah Harrison, eine Mandy Morrison, das sind, die sind riesig mit ihren Trainings, die sie online anbieten, die sind auch riesig mit ihren Kanälen, und das zu Recht, weil sie einfach Expertinnen in ihrem Feld sind, und denen geben wir gerne eine Plattform, aber im Gegenzug sind auch diese Creator dann sehr stolz und froh, in Print noch stattzufinden. Das ist verrückt. Die haben eine Riesen-Audience. Die haben eine Riesen-Audience und so viele Fans und Werbeverträge. Und trotzdem ist das Cover der Women's Health am Ende
eine Trophäe,
genau. Und dann kriege ich Adressen, kannst du noch zu meiner Omi nach Wuppertal das Cover schicken, weil sie genau das möchten, ihrer Familie zeigen, schau mal, das mache ich. Mhm. Und das findet eben nicht nur digital statt, sondern hat dann nochmal eine andere Wertigkeit auf gedrucktem Papier. Und das finde ich dann total schön. Und deswegen, ich arbeite extrem gerne mit guten Creatoren zusammen. Und auch auf Events, ne? Es gibt einige Fitness-Events von Women's Health Camps, haben wir auch. Auch da spielen Creator eine große Rolle, stehen für uns auf der Bühne, und ich finde eine Zusammenarbeit da total schön und gesund, aber klar sind die für uns Konkurrenz, logisch.
Ja. Und vielleicht, also viele sind halt auch dann eher auch persönlich getrieben, also es sind ja eher persönliche Erfahrungen, die bestimmte Creator teilen. Das ist ja bei uns jetzt gar nicht so der Fall. Also wir machen jetzt keine persönlichen Geschichten, sondern das sind ja eher dann auch verifizierte Geschichten, wo wir uns Expertise holen, wo wir uns irgendwie verschiedene Stimmen holen, und von daher finde ich, ist das schon irgendwie ein anderer Bereich, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das kann man schon irgendwie sagen, da irgendwie Bestand zu haben irgendwie.
Gibt es innerhalb eurer Redaktionsarbeit Gemeinsamkeiten, die ihr auch thematisch dann ausspielt, und gibt es auch Themen, wo ihr sagt, das passt jetzt überhaupt nicht in die Richtung Women's Health. Hast du es vorhin gesagt, ihr beschäftigt euch sehr viel auch mit Themen wie Menstruation oder gezieltes Training, auf den Zyklus abgestimmt. Ich glaube, die Kollegin hat gesagt, Bayern München, die Frauen von Bayern München trainieren auch sehr stark nach diesem Konzept. Das ist wahrscheinlich was weniger bei euch dann, David, stattfindet. Wo sind da so die Gemeinsamkeiten?
Also es gibt schon viele Gemeinsamkeiten, würde ich sagen.
Also erstmal sitzen wir ja zusammen in einem gemeinsamen Büro.
Das ist gut.
Schon mal. Wir teilen uns ein Büro, das heißt, wir teilen uns auch ganz viele Themen des Tages.
Ja, wir teilen uns auch Ideen und machen irgendwie gemeinsame Brainstormings und so. Also zwischen uns beiden gibt es einen großen Austausch, aber es liegt auch an den Themen an sich. Also natürlich sind die Themen sehr ähnlich. Es gibt aber immer wieder auch Sachen, keine Ahnung, deine Geschichte, du hast jetzt irgendwie eine Geschichte über, wie man einen knackigen Po macht. Super Geschichte. Aber die wäre jetzt vielleicht gar nicht so bei Men's Health die richtige Story.
Der starke Nacken würde jetzt in Women's Health auch eher
oder wir sprechen über hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren. Das ist eine total wichtige und relevante Geschichte bei Women's Health, aber bei Men's Health ist sie dann eher fehlplatziert.
Aber gerade das Thema Ernährung ist natürlich, ne? Klar, eine Frau braucht dann am Ende ein bisschen weniger Protein am Tag als ein Mann, aber das sind dann Nuancen. Das heißt, im Bereich Ernährung geht schon viel über Kreuz bei uns. Aber ihr macht schon auch viele männerspezifische, viel Psychothemen, auch Mental Health-Themen. Ja. Zum Beispiel das Thema, erinnere ich in den letzten Jahren immer wieder, Männer und Freundschaften und warum das so viel zur Gesundheit beiträgt, weil Frauen pflegen Freundschaften ja zum Beispiel ganz anders als Männer. Also Frauen haben tendenziell einen größeren Freundeskreis und pflegen trotz Kindern oder Familiengründung ihre Freundschaften sehr viel stärker. Männer hören dann oft mit Familiengründung nicht ganz damit auf, aber lassen das einschlafen und das ist auch ein großer Gesundheitsfaktor. Mhm. Also es gibt schon natürlich im zwischenmenschlichen Bereich, die jetzt nicht gleich sind bei Männern und Frauen.
Jetzt haben wir schon mehrfach über die Tradition von Mental Health gesprochen, 30 Jahre, David. Auch wenn saisonale Themen wahrscheinlich immer wiederkehren, aber was sind so in den, würde ich mal sagen, in der näheren Vergangenheit, was sind so Themen, die an Bedeutung gewonnen haben? Also vielleicht auch gesundheitlicher Natur. Ich glaube, dass, also ich an mir selber nehme, war, dass ich, was meine Gesundheit anbelangt und das ist nicht meines fortgeschrittenen Alters geschuldet, sondern grundsätzlich anders war und achte mehr auf meinen Körper, als es vielleicht andere früher mal in ihrem Alter gemacht haben, weil man mittlerweile verstanden hat, dass Gesundheit nicht zwangsläufig selbstverständlich zu nehmen ist. Mhm. Wie haben sich so Themen im Wandel dieser Zeit verändert? Gibt es da so ein paar klassische Beispiele?
Ja, also ich würd denken, so vor 30 Jahren war alles doch viel mehr auf Performance ausgelegt. Mhm. Jetzt kommen auf einmal dann so Themen dazu, ihr hattet am Anfang auch drüber gesprochen, dann sind auf einmal Sachen wie Regeneration, wie Schlaf, mentale Gesundheit, dieser Spagat zwischen ich muss im Job performen, ich muss in meiner Familie performen, also im Privatleben, aber ich muss auch noch irgendwie im Gym überzeugen. Mhm. Also das sind auf einmal dann so drei Säulen, die da jetzt dazugekommen sind und da hat sich der Fokus schon deutlich verändert. Also mentale Gesundheit, große Sache geworden. Und dann vor allem auch diese ganze Longevity-Thematik, bei der es ja eher auch um etwas Ganzheitliches geht und auch um ein langfristiges Konzept, lange gesund zu bleiben, gesund zu altern und so. Das, würde ich sagen, ist so, wenn ich jetzt auf die ersten Ausgaben vor 30 Jahren gucke, ist das nicht ein Thema in irgendeiner Form gewesen. Mhm. Jetzt aber viel stärker, also du bist da nicht alleine.
Danke.
Das geht ganz vielen Männern so. Und es ist auch total richtig, so zu denken, weil das einfach ein viel ganzheitlicher Ansatz ist.
Und ich arbeite ja schon seit 10 Jahren mit den Kollegen auch von Men's Health zusammen und das Männerbild hat sich auch schon stark gewandelt. Also nicht, dass es jetzt vor 10 Jahren noch sehr rückständig oder rückschrittig gewesen wäre, aber es hat sich schon verändert.
Es ist feinfühliger geworden,
glaube ich. Ich finde es gut. So, ne? Ich finde, es hat sich sehr. Ja. Men's Health steht halt für den modernen Mann und ich finde das gut.
Aber hat sich dann auch bei den Frauen was verändert? Ja. Also machen die mehr Kraftsport? Also genau das Gegenteil. Das bei den Männern war früher immer, ich bin hier der Stärkste und Kraft. Ja. Und ihr mit eurem komischen Yoga, da macht ihr das mal.
Ich habe tatsächlich überlegt im Vorfeld, was hat sich eigentlich so verändert? Und wenn ich an ein paar Cover ganz zu Anfang denke, dann war immer so ein Stichwort schlanke Muskeln. So kriegst du schlanke Muskeln. Also gibt es ja gar nicht wirklich. Aber, aber das hat tatsächlich funktioniert, weil es wahrscheinlich damals für Frauen nichts Schlimmeres gab, als sich vorzustellen, jetzt hebe ich Gewichte und dann kriege ich auch noch Muskeln. Also hat vielleicht auch gesellschaftlich was damit zu tun, dass Frauen sich heute viel mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft zutrauen und sich auch Raum nehmen. Mhm. Und früher ging es vermutlich, ist jetzt ein bisschen Küchentischpsychologie, aber schon in die Richtung, Hauptsache ich bin schön schmal und nehme nicht so viel Raum ein und bin irgendwie gut trainiert. Und ich würde niemals jetzt ein schlankes Muskelthema auf mein Cover schreiben. Also Krafttraining war vor 15 Jahren, ging es schon eher darum, bloß nicht zu viel Gewichte heben und Hauptsache schlank sein und durchtrainiert sein, war jetzt gar nicht so das Ziel. Also das hat sich bei Women's Health verändert. Ein Bewusstsein dafür, wie wichtig auch Krafttraining jenseits der 40, jenseits der 50 und weiter wird. Mhm. Ja.
Das heißt, damit habt ihr so indirekt die nächste Frage schon beantwortet. Also haben Frauen und Männer andere Fitnessziele? Oder geht es grundsätzlich immer mehr beide Richtungen, bewusstes Ernähren, ja, schon etwas machen, aber so, dass es in den Lebensalltag passt? Weil ich stelle ja auch immer wieder fest, es vergeht ja gar kein Tag, wo man mal eine Studie hört, was man wieder alles machen muss, damit man 100 Jahre alt wird, übertrieben gesprochen. Und ich finde, also ich muss es machen, dass es in meinen Lebensalltag passt. Und ich bin immer der Meinung, etwas zu machen ist mehr als nichts zu machen. Ja? Also und wenn das nur zweimal am Tag, morgens vor der Arbeit und abends auf der besagten Gassi-Runde mit meinem Hund ist, aber die kann ich ja auch unterschiedlich gestalten. Ich kann gehen, ich kann etwas schneller gehen, ja, ich kann mit meinem Hund joggen, alles drin. Also Gibt es unterschiedliche Auffassungen von Fitnesszielen oder passt sich das so ein bisschen an Mann und Frau im zeitlichen Verlauf?
Also einerseits ist es natürlich auch ans Alter gekoppelt. Ich würde mal sagen, ich hätte nie gedacht, dass mein Fitnessziel ist, keine Rückenschmerzen zu haben.
Ja, das ist
dann bin ich 40 Club. Geworden. Ja. Und jetzt muss ich einfach gucken, was tue ich eigentlich, damit mir nichts wehtut. Hätte ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Also einmal ist es natürlich ans Alter gekoppelt. Und ich würde sagen, Frauen haben heute besser verstanden, dass ein stabiler Rumpf, also viel Stabilität, einfach mit Kraft aus der Mitte und Kraft aus dem Rücken auch zu tun hat. Und dass es zum Glück inzwischen überall propagiert wird, wie wichtig Krafttraining auch mit schweren Gewichten, vor allen Dingen mit schweren Gewichten, für Frauen das perfekte Training ist. Und da werde ich auch nicht müde, das zu propagieren, weil das wird teilweise natürlich noch in so einem Muckibuden-Ecke geschickt. Ich gebe keine Gewichte, aber das hat sich stark gewandelt.
Ich glaube, Muskulatur, gerade im Alter, ist schon wichtig. Ne? Also wenn man irgendwie, wenn man stürzt und dann eben nicht die gute Muskulatur hat, Rumpfmuskulatur hat, dann ist, glaube ich, die Verletzung schneller da, als man es sich wünscht.
Also das Thema, was David eben angesprochen hat, Longevity, Lifespan und Healthspan, also das Lebensspanne natürlich wichtig ist. Für einen selbst möglichst alt wollen wir klar werden. Aber ich möchte ja nicht alt werden und ein Großteil meines Lebens krank sein oder nicht gesund sein oder nicht mobil sein. Und deswegen ist es so wichtig, die Health Span, also die Gesundheitsspanne, da anzugleichen, anzupassen.
Aber gibt es denn Hoffnung für die, die sagen wir, ihr Leben lang eher nichts gemacht haben, weder sagen wir, was die Ernährung angeht oder auch Sport? Jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich als Kind schon angefangen habe, Sport zu machen und das zog sich einfach durch mein Leben durch. Ja. Aber es gibt ja auch viele, die eben das nicht so gemacht haben, weil die dann irgendwann an einem Punkt sind, vielleicht mit 40 oder 50, sagen, eigentlich, jetzt geht so das letzte Lebensdrittel los. Ich lese überall, man muss irgendwie fit sein, man muss gesund sein, sonst wird es nicht so ganz schön im Alter. Gibt es da noch die Hoffnung, gibt es da noch diesen Shift? Kann man da noch was machen oder ist irgendwann der Zug abgefahren?
Es gibt immer Hoffnung.
Herr David grinst gerade.
Ich glaube tatsächlich, also wirklich kleine Veränderungen, die dann ausweiten, immer noch eine kleine Schippe drauf machen. Und da rede ich nicht davon, dass irgendjemand mit Mitte 40 noch zum Leistungssportler werden soll, sondern einfach schon kleine Veränderungen im Alltag, mehr Bewegungen integrieren, mehr gucken, dass man irgendwie eine gute Regenerationsphase hat, dass man gut schläft, dass man sich gesund ernährt. Das sind alles Bausteine, die sofort wirken und einen langfristigen Effekt mit sich bringen. Und von daher ist nie zu spät, auch wenn du Schindluder getrieben hast in den letzten Jahren, du kannst jetzt und morgen direkt was tun und anfangen.
Ich finde, das Problem ist zumindest der innere Schweinehund.
Ja, aber deswegen Alter Machbarkeit, Schwede. Also genau das, was du gesagt hast, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert und was macht mir auch einfach keinen Spaß und dann lasse ich das einfach.
Ja.
Also Mannschaftssport, toll. Habe ich früher Mannschaftssport getrieben, suche ich mir vielleicht jetzt mit Mitte 40, Anfang 50 einfach wieder einen Fußballclub, eine Tennismannschaft oder versuche andere Leute dafür zu begeistern, mit mir um die Alster zu laufen oder so. Das heißt, das darf in einem drin nicht so eine Abneigung erzeugen, weil ich muss jetzt gesund sein, ich muss jetzt Krafttraining machen. Jetzt habe ich da eben eine Brandrede für gehalten zwar, aber Hauptsache, es lässt sich in den eigenen Alltag integrieren, ohne Stress. Und es macht ein bisschen Spaß, weil sonst verliert man einfach sehr schnell die Kontinuität und die Routine. Und wenn die einmal weg ist, ist es halt super schwer, wieder reinzufinden.
Ich habe immer so eine Anlaufphase, aber das ist so, wie du es beschreibst, ähnlich wie Carsten. Ich glaube, ich habe mit 4 Tennis angefangen und mit 5 Fußball. Das hat sich durchgezogen eigentlich bis Mitte 20. Dann kam so, oder Anfang 20, dann kam so der erste Unterbrecher, das war Bundeswehr. Gut, da konnte ich mich über zu wenig Sporten nicht beschweren, aber du hast halt, ich war eben nicht in der direkten Umgebung, du hast halt den Anschluss an den Mannschaftssport verloren, weil du eben gar nicht mehr da warst. Das war halt ein bisschen schade und danach ist es nie wieder so geworden, wie es vorher war. Und dann, wenn man dann so wie ich, ist man dann irgendwie aus der Heimat weg, erst dann angefangen in Hamburg zu arbeiten, dann von Hamburg nach München, ist dann irgendwie sowas den Anschluss verloren. Und dann hast du dich nach Individualsportarten umgeguckt. Und das war für mich Rennradfahren. So, und das ist für mich dann auch immer so ein Ding. Finde immer die Phase, dann habe ich richtig Bock und irgendwann kommt so ein Unterbrecher. Und dann
bin ich ganz schnell wieder raus, wieder anzufangen. Also,
warum ist es so? Ja, warum ist das so? Bei mir ist es jetzt auch gerade so. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr aus dem Training raus und sage mir jede Woche, so, heute gehst du.
Genau.
Und dann merke ich so, oh, wenn ich jetzt noch 5 Minuten länger im Büro sitze, dann schaffe ich es ja gar nicht mehr pünktlich. Und dann fange ich an zu trödeln und denke so, ah, ich habe es nicht geschafft.
Morgen wieder.
So, ja. Warum ist es so schlimm? Warum hat man diesen Schweinehund da drin?
Ja, weil wir eben heute nicht mehr darauf angewiesen sind. Wir können ja alles bequem haben, bequem machen. Es zwingt uns ja von außen niemand. Und anders als es noch in der Steinzeit, wo der nicht schnell genug rennen konnte, dann einfach ein Problem hatte. Ja. Der war tot, genau. Muss diese Motivation aus einem selbst kommen und es kommt einfach viel dazwischen. Aber das ist auch wie ein Muskel. Also dieses in sich drin, die Erinnerungen haben, ach ja, ich gehe ja morgens immer laufen. Stimmt ja. Also das ist bei mir persönlich tatsächlich auch so. Ich bin früher jeden Morgen bin ich vor der Arbeit laufen gegangen.
Wahnsinn.
So, ja, Wahnsinn. Aber das habe ich jetzt schon wirklich sehr lange nicht gemacht, weil es kam dann ein Cut in meinem Leben. Ich musste ein paar Dinge umstellen und dann habe ich das nicht mehr gemacht. Und jetzt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, morgens vor der Arbeit laufen zu gehen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
So, ich möchte da gerne wieder hinkommen. Habe mich dazu auch schon mit dem Chefredakteur von Runner's World ausgetauscht, wenn ich das betrachten kann. Aber das ist dann, wenn man diesen Muskel stetig trainiert, dann bleibt er. Aber in dem Moment, wo man es abschlaffen lässt, ist es dann eben dahin.
Hilft da dieser ganze Technik-Schnickschnack vielleicht auch? Ich sage das jetzt ein bisschen provokant, weil Marc ist ja hier im Ober-Schnickschnack-Technikmann. Das war ja auch der Grund, warum ich sage, was machst denn du da jetzt gerade da 3 Wochen vor deinem Urlaub mit deiner komischen Trainingsuhr und was? Aber ich übertreibe mal so ein bisschen, aber kann das helfen, so dieser Impuls aus dem Handy oder aus dem Ring oder aus der Uhr?
Also wenn dir die Hightech-Gadgets irgendwie helfen, motivierter zu sein oder irgendwo anzusetzen oder so, warum denn nicht? Also da bin ich größter Freund von. Mhm. Da Unterstützung, Support zu holen, wenn du dir eine neue Fitnessuhr besorgst und denkst so, okay, jetzt will ich mal gucken, wie gut zählt die denn die Schritte? Und dann gucke ich und fange einfach wieder an und es geht am Ende geht es immer darum, irgendwo mit anzufangen. Es muss jetzt auch gar nicht immer nur der sportliche Bereich sein. Es kann ja auch im Ernährungsbereich sein, dass du sagst, okay, ich fange da mit kleinen Änderungen an. Ja, wenn du mich fragen würdest, ich könnte ja auch jeden Tag einen Burger oder einen Schnitzel essen. Aber will ich das? Tut mir das gut? Macht das irgendwie mein Leben besser? Ich fühle mich gesünder, wenn ich mir den vielleicht nur einmal die Woche oder alle 2 Wochen mir irgendwas gönne. Und ich glaube, so diese kleinen Tricks, wie man Veränderungen hinkriegt, wie man selber auch eine andere Denkweise hinkriegt, das muss bei einem selbst liegen. Und ja, der Schweinehund ist da, ich kenne den auch. Und der ist manchmal, bellt der auch ziemlich laut.
Aber wenn der am Arm vibriert, ist schon eigentlich gut, ne? Also weil
wenn das hilft, warum
wenn du daran nicht erinnert wirst und dann hast du ja auch dieses Belohnungssystem, dann hast du deine Ringe geschlossen, deine Schrittziele erreicht, deine Fitnessziele erreicht. Es ist so doof, aber es funktioniert.
Ja, natürlich funktioniert das. Das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, da kann auch ein Magazin nur beratend unterwegs sein, weil genau das, du musst dich selber kennen und du kennst selbst deine Schwachpunkte. Mir hilft die Uhr, kannst dich lustig machen und drüber, wie du willst. Mir hilft die Uhr einfach, weil ich bin zum Beispiel jemand, der kann nicht unstrukturiert trainieren. Ja, und ich finde, dass solche Themen wie also Laufen und so weiter und so fort für mich immer ein Ziel haben müssen. Ja, und wenn du jetzt sowas hast wie eine Fitnessuhr, und da gibt es ja nun viele, ne? Also ich mache keine Werbung, aber ich stehe halt auf Garmin, weil die App, die dahinter steckt, einfach total gut ist, die mittlerweile integrierte Trainingspläne hat, die deinen Leistungsstand misst, die aber auch zeigt, ey, du hast Fortschritte gemacht und es geht in die richtige Richtung, ist zum Beispiel für mich was, ohne das hätte ich gar keinen Bock. Wenn ich mich beim Trainieren im Winter auf die Rolle mit dem Rennrad setze, brauche ich einen Trainingsplan. Ich will einen Leistungseingangstest, ja, so ein 4DP, wo ich genau weiß, okay, wo stehe ich und wo stehe ich nach 12 Wochen. Ja, und deswegen kommt es manchmal vor, dass ich, weil ich besser auf der Rolle trainieren kann, weil auf dem Rennrad jetzt wieder so Power-Wattmeter auf die Pedale kaufen, ist mir alles zu viel. Ich habe mir einmal ein 5-stündiges Setup geholt, trainiere ich eigentlich viel lieber im Winter, weil da kann ich auf der Rolle, da mache ich bis zu 3000 Kilometer auf der Rolle.
Cool.
Ja, und wenn es dann in Frühling geht, komme ich nie raus. Weil dann sage ich so, ach nö, jetzt habe ich ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, irgendwie das so gut zu messen wie zu Hause. Und dann verliere ich den Anschluss irgendwie. Und dann fahre ich im nächsten Winter wieder von vorne an mit der ganzen Geschichte. Aber das finde ich schon wichtig. Also ein Ziel zu haben, wenn man trainiert, ist
wichtig. Ein Ziel und ein realistisches Ziel. Also auch angepasst auf all das, was man sonst noch irgendwie wuppen kann. Weil wir haben alle irgendwie nicht die Möglichkeit, von morgens bis abends sich um sich selbst zu kümmern, sondern am Ende muss man halt den Zeitplan finden und man muss irgendwie das Fenster auch für sich finden, wo man sagt, okay, jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt kann ich was für mich machen. Und das sollte vielleicht nicht unbedingt Netflixen sein, sondern irgendwie, was einen auch
gut tut. Ich Netflixe total gerne.
Ja, ich auch.
Aber das, was du angesprochen hast, also die Uhr, die dir das gibt, das versuchen wir halt auch zu sein als Magazin. Ja. Wir wollen auch ein Gadget sein, was dir dabei hilft, das, deine Ziele zu erreichen. Und manchmal ist es dann kauft sich eine Frau die Women's Health, legt sie sich erstmal auf ihren Sofatisch und fühlt sich schon mal gleich besser. Weil sie denkt, ich habe jetzt einen Schritt, wie kriege ich das hin, den ersten Schritt zu gehen? Ich habe mir schon mal ein Magazin gekauft. So. Und wenn wir dann viel Glück haben, schlägt sie es auch auf und liest, was gerade akut ist oder beziehungsweise was wir ihr auch raten als Women's Health und findet dann ihren Weg zurück. Und ich sehe uns auch als Gadget, auch wenn wir ein Print-Gadget sind.
Ja, wir sind auf jeden Fall ein Gadget. Und das ist auch irgendwie auch meine erste Erfahrung mit Men's Health. Da war ich so, keine Ahnung, Anfang 20 so den Dreh. Hab mir das Heft gekauft, wahrscheinlich auch angelockt durch so eine Zeile mit Sixpack in einer Woche oder so. Hab das Heft durchgeblättert und fühlte mich danach schon fitter, obwohl ich gar nichts getan habe.
Ja, und das Schöne ist, dass eure Magazine ja auch echt mehr noch liefern. Ne? Also ich kann echt nur jedem immer empfehlen, kauft euch das mal, guckt mal rein und du kriegst dann auch was du vielleicht nicht erwartet hast. Eine schöne Geschichte oder ich hatte jetzt keine Lüge, also wirklich wahre Begebenheit. Sonntag habe ich mir nochmal euer Magazin mit Ed Sheeran geholt oder mir angeguckt, nur als Vorbereitung. Und am Sonntag hatte ich Kindergeburtstag zu Hause. 11 Kinder, das war Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Als alles durch war, war glaube ich um 8:30 saß ich auf der Couch, weil ich dachte, Sport kriege ich nicht mehr hin. Und dann ist das passiert, was ich auf der letzten Seite beschrieben habe. Wie kann ich einen Fressanfall verhindern? Leider hatte ich die Zeitschrift erst danach, weil ich habe mich wirklich, ich habe mich echt geschämt. Ich habe da irgendwie 3 Bier aufgemacht, dann habe ich 4 Wiener Würste gegessen, 2 Brote und noch einen Muffin. Das musste einfach sein in dem Moment. Und dann mache ich das auf und denke so, alles klar.
Hätte ich es vorher gelesen, ja.
Aber ich hätte nicht widerstehen können. Da gibt es ja dann noch Tipps, ja, wie man dann so einem Fressanfall widerstehen kann. In dem Fall wäre ich da nicht rausgekommen, keine Chance. Aber das meine ich damit, es sind so schöne, auch so kleine Dinge, die das Heft dann noch mit transportieren. Und das ist irgendwie schön.
An Print.
Das habe ich dann digital nicht, weil digital lese ich halt diese eine Geschichte und dann gehe ich wieder woanders hin.
Spielerische Elemente, ne, Grafiken, tolle Bilder. Also wir versuchen natürlich auch in der Bildauswahl sehr unique zu sein, eigene Produktionen zu haben, aber auch generell eine starke Bildsprache zu haben, eine sehr moderne Bildsprache.
Ich finde es wichtig, ich finde es auch schön. Und darum machen wir beide das ja, sich mit einer Zeitschrift zurückzulehnen und dann eben auch mal was Unerwartbares zu kriegen.
Ja.
Das ist einfach das Tolle. Wir haben schon drüber gesprochen, Proteine. Auch da, ich wieder, der dann immer darüber lächelt. Klar, wenn ich beim Training bin, gibt es ja bei mir auch einen Proteinshake danach, weil ich sage, ja, wenn das alle sagen, dass es wichtig ist, dann mache ich das mal. Aber was so für weitere Supplements braucht der Körper, was ich in so einem Trainingsrhythmus nicht über die Ernährung aufnehmen kann? Magnesium nehme ich. Hilft wahrscheinlich, weil dann die Durchblutung vielleicht besser ist, ich kann besser schlafen, die Beine tun nicht mehr so doll weh. Aber wo würdet ihr sagen, ja, viel Hype, aber gezielt schon auch wichtig, sowas einzusetzen?
Es ist halt immer total individuell. Also ich habe witzigerweise jetzt übermorgen, lasse ich einen Bluttest machen, um mal zu gucken, was fehlt mir eigentlich.
Ja.
Und also das habe ich schon mal gemacht natürlich, aber es ist schon ein bisschen länger her.
Ja.
Um mal zu schauen, wo muss ich eigentlich supplementieren und was fehlt mir? Mhm. Und das ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die man geben kann. Am besten beim Arzt natürlich.
Mhm.
Aber es gibt natürlich inzwischen auch ein paar Anbieter, die das ganz smart noch mit einer App gekoppelt, dann bekommst du alle Ergebnisse nochmal eingeordnet für dein Alter, dein Gewicht, dein Fitnesslevel und dann sieht man sehr individuell, was gebraucht wird. Sehr gehypt ist gerade natürlich Kreatin.
Ja.
Kreatin, Gummibärchen. Mhm. Ich nehme morgens immer Gummi, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Gummibärchen für den Haarwuchs. Ganz viel
Brokkoli-Extrakt
und gesundes Zeug drin. Ja, also ich finde, es ist eine individuelle Sache.
Okay.
Protein ist essentiell, aber es ist individuell.
Ja, man muss das, glaube ich, für sich ein bisschen rausfinden. Es hat damit zu tun, was will man erreichen. Ja, auch ich habe jetzt in letzter Zeit immer von großen Erfolgsstories von Kreatinen gehört. Da hat es aber auch immer mit Muskelaufbau zu tun. Ich glaube, so ein Blutbild ist irgendwie immer das Erste, damit man einmal weiß, okay, welchen Bedarf hat eigentlich dein Körper? Und wahrscheinlich wird es Vitamin D sein, wo du mal wieder irgendwie zuführen musst. Und dann kann man eher auch gucken, was sind die Ziele, was willst du eigentlich machen? Möchtest du einen Aufbau, möchtest du einen Erhalt eher haben? Und dann angepasst darauf, die Supplements auszurichten. Aber ich denke, wenn sich jemand gesund ernährt und damit wirklich gesund, also viel Gemüse, Obst, dazu gut schläft und sich viel bewegt, dann hast du eigentlich schon alles, was dein Körper so braucht. Und das andere sind eigentlich auch so Add-ons irgendwie, ne?
Ja, also ich schaffe das halt eigentlich nicht, so viel Gemüse und Obst zu essen, wie ich sollte. Deswegen, also man, es gibt ja schon, ich sage jetzt keine Firmen, aber gewisse Mixturen aus Mikronährstoffen, die man easy einmal am Tag
schön einrühren
trinkt.
In
schön
Wasser.
Grün sind sie meistens. Schmeckt gar nicht so schlecht.
Und, die sind besser geworden.
Ja, aber es ist schon, also teuer.
Das ist teuer.
Das muss man schon sagen. Also wenn ihr von einem Grünstoff, ich glaube, da bist du dann bei 80, 90 Euro, glaube ich. Das muss man sich auch leisten wollen und können. Obwohl, das ist ja immer, das fand ich immer so, so spannend, der Schubeck immer gesagt hat, für unser Auto kaufen wir das teuerste Öl. Da gucken wir nie drauf, aber wenn es um den eigenen Körper geht, kann das Lebensmittel nicht günstig genug sein. Ne? Also das, glaube ich, hat dann auch so eine, das ist eine Einstellungssache, ob man das möchte oder nicht.
Aber deswegen finde ich es so wichtig, eben nicht blind in sich rein zu supplementieren, sondern wirklich
eine Standortbestimmung zu machen. Ne?
Was fehlt mir denn eigentlich? Ja. Oder womit fühle ich mich? Natürlich kann man auch rumprobieren. Ne?
Also geht man dann zum Ökotrophologen oder geht man dann
zum Hausarzt, oder?
Heilkundler? Nö, das können mehrere. Es gibt ja viele auch Heilkundler, die sich auf Ernährungsberatungen eingestellt haben. Da musst du nicht zum Arzt gehen. Habe ich auch schon gemacht.
Gibt's.
Ja, letzten Endes nimmt ihr dir ein bisschen Blut ab, schickt es an Labor und dann kriegst du über 3 Seiten einen Bericht, was dir alles fehlt, was gut läuft. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
Genau.
Musst nicht zwangsläufig, glaube ich, zum
Arzt
gehen.
Ist halt immer gut, wenn du eine valide Einordnung am Ende hast. Also wenn du nicht einfach nur einen Bericht da liegen hast. Und
sei es
durch eine App oder durch deinen Hausarzt, wenn du den für in dem Bereich einfach kompetent hältst oder du hast jemanden mit einem Longevity-Zentrum und lässt dich da beraten. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege. Hausarzt ist wahrscheinlich immer am günstigsten und am einfachsten.
Und auch gut für eine erste Einordnung. Also um einfach mal so die Basis abzuklären irgendwie. Ja. Und ansonsten, ja, es gibt Ernährungscoaches oder Ernährungswissenschaftler, bei denen man auch mit einem Blutbild arbeitet. Und hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit, aber dann bekam ich danach eine Liste mit Dingen, die ich mir aus USA bestellen musste, mit Supplements. Ich glaube, ich habe es mal zusammengerechnet, das wären dann über 300 Euro gewesen, nur für so eine erste Ration. Da habe ich auch gedacht, nee, also da bin ich raus.
Also so ein Brian Johnson Lifestyle, der kostet richtig
viel. Ja, das denke ich mir.
Ist das der Typ aus der Netflix-Doku, der, was ist denn das? Habt ihr die gesehen?
Die habe ich gesehen, also der sein ganzes Leben einfach diesem Longevity widmet.
Gedanken
und
unterstellt, ja.
Genau. Aber das ist ja kein Leben mehr. Also für ihn sicherlich schon, weil er dann irgendwie sagt, er will
sein Leben ist ein Experiment. Ja, genau. Ne? Aber das runtergebrochen ins ganz Kleine bringt einem natürlich.
Ja, klar. Also das glaube ich auch. Immer etwas zu tun ist immer besser als nichts.
Absolut. Jetzt haben wir gesprochen darüber, was der Körper braucht. Was würdet ihr denn sagen, was brauche ich denn zu Hause so an Equipment? Was wäre gut, was man zumindest mal haben sollte? Hantel, Stange, Yogamatte, Yogaklotz oder eine Flexibar? Gibt es was, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein gutes Ding, was man zu Hause gut nutzen kann, mal zwischendurch?
Matte, klar. Ich finde bei Matten total wichtig, dass die richtig dick sind, weil mir immer die Knie wehtun. Mhm. Aber da gibt es auch, der Geschmack ist da verschieden, aber ich finde so eine richtig fette Trainingsmatte ist gut. Und dann Kurzhanteln. Also eine klappbare Hantelbank, wenn man den Platz hat.
Jetzt geht's schon los.
Ja gut, die kann man schon wie so ein Bügelbrett zusammenklappen. Ja, auch nicht schlecht, aber Kurzhanteln mit, am besten mit Gewichten, die man irgendwie variieren kann. Mhm. Oder man nutzt eh immer das gleiche Gewicht, dann ist es auch okay, da ein paar rumliegen zu haben.
Kann man aber auch viel mit falsch machen mit so einer Hantel. Ne? Da helft ihr ja hoffentlich auch mit eurem Heft.
Klar,
wie man das ansieht.
Saubere Übungsausführungen und so. Dass das ordentlich gemacht wird. Und ich meine, ansonsten gibt es ja auch immer die Möglichkeiten, jemanden zu holen, der einem einmal zeigt, wie wird irgendwie eine Übung richtig sauber ausgeführt. Ich würde aber sogar noch weitergehen, dass man eigentlich zu Hause im schlimmsten Fall gar nichts braucht. Man kriegt alles auch irgendwie so mit Übungen hin. Ich weiß, es gibt nicht die eine Wunderübung, mit der alles funktioniert. Und meistens sind solche Grundbasic-Übungen wie Kniebeugen, Liegestütze, die viele Muskeln auf einmal oder effizient trainieren, das sind eigentlich so die Keybinger, wo ich sagen würde, die haben einfach auch einen wahnsinnigen Effekt. Du brauchst wirklich gar nichts, brauchst du nicht mal eine Matte dafür. Du kannst trotzdem irgendwie was für dich machen. Aber auch bei denen nur, wenn man dranbleibt. Also nur mit einer Regelmäßigkeit dahinter. Also einmal Liegestützen, da wachsen noch keine Muskeln.
Sind bei uns auch immer erfolgreiche Zeilen. Ne? Training ohne Tools ist schon das, womit du dann direkt loslegen kannst. Ne?
Geht ja schnell.
Ich habe so ein Plankboard geholt, das fand ich wirklich ganz witzig.
Plankst du gern?
Nee, aber ich finde es nachvollziehbar zu sagen, dass wenn du so Gleichgewichtsübungen auf dem Plankboard oder so machst, dass viele Muskelgruppen auf einmal angefangen sind. Und das andere große Thema, was ich habe, ist tatsächlich, das habe ich mir aber letztes Jahr im Sommer geholt, habe ich mir ein Kajak geholt. Weil ich,
und auch schon oft genutzt, oder?
Ich in der Nähe drei große Seen eigentlich habe.
Ja.
Ja. Und das ist das große Ziel jetzt für den Frühjahr, da tatsächlich vor der Arbeit morgens eine Stunde mit dem Kajak.
Oh, viel Glück.
Ich weiß nicht. Ja, also ja, natürlich bin ich da wieder bei Carsten, findest du immer Gründe. Ja, aber ich muss es ja irgendwie doch 10 Minuten dahin fahren, zu Fuß, bis es dann da und dann wieder, dann muss ich ja viel zu früh aufstehen. Aber ich habe mir das echt vorgenommen.
Ja.
Und dann ist es kalt, ja, genau. Aber im Moment habe ich extrem Bock, weil jetzt hat es ja lange nicht geklappt, weil ja die Seen wirklich ewig lange noch vereist waren und nichts mehr ging. Ja. Aber jetzt so im Frühling stelle ich mich echt cool vor. Morgens, noch bevor alle anderen aufgestanden sind, da, keine Ahnung, 2-3 Kilometer auf dem See zu fahren, wieder zurück, Runde duschen und dann an den Schreibtisch. Das finde ich eigentlich, das ist eine schöne Vorteil.
Ja, ist halt Spaßfaktor, ne? Ja, ja. Also auch Stand-Up-Paddling und so ist ja in Hamburg auch ein großes Ding auf der Alster. Das macht halt total Spaß und da merkst du gar nicht, dass du eigentlich gerade was Tolles für deinen Körper machst. Klar, ist so richtig anstrengend ist es auch nicht, aber man hat natürlich eine Körperspannung und du bewegst deine Arme und du bewegst dich und
du bist das ist draußen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin überhaupt gar kein Muckibodentyp. Ja. Also ich glaube, ich habe das irgendwie während meiner Abiturzeit mal ein Jahr lang versucht. Man hat danach nichts gesehen an meinem Körper und irgendwie war es warm, die Sonne hat geschienen und ich bin wirklich jemand, der auch keinen Bock auf ein Laufband hat, sondern dadurch, dass bei uns zu Hause die Natur direkt vor der Tür steht, laufe ich halt ein paar Meter, da bin ich im schönsten Buchenwald, ja, kann da durchlaufen oder eben auf den See. Das gibt halt dann nicht nur Entspannung für den Körper, sondern auch für die Seele. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Ja, das ist
Meinung
halt. Ne, ich habe ein Rudergerät, ein schönes, und es macht auch Spaß, aber es macht so ungefähr 3 Minuten Spaß und dann merkst du so, das monoton. Ist irgendwo monoton. Ja. Mhm. So, klar, kannst du auf den Fernseher glotzen. Aber ich glaube, draußen in der Natur, dann macht das alles schon mehr Spaß. Wenn ihr unseren Hörerinnen und Hörern eine Empfehlung geben würdet oder für eine Gewohnheit, die das Leben gesünder macht, welche wäre das aus eurer Sicht? Habt ihr da einen Tipp?
Treppe steigen.
Ja, das ist gut.
Also so viel zu Fuß machen, wie es nur eben geht. Ich kann meinen Arbeitsweg tatsächlich leider nicht zu Fuß machen. Mhm. Der ist ein bisschen zu weit. Aber an der U-Bahn nie die Rolltreppe nehmen, immer die Treppe. Im Büro nehmen wir auch viel zu oft den Fahrstuhl.
Das stimmt.
Aber es gibt an einem Tag sehr viele Möglichkeiten, sich einmal zu entscheiden.
Ja.
Und wenn die Entscheidung jedes Mal, weil ich sie mir bewusst vornehme, ist, ich gehe zu Fuß oder ich nehme die Treppe, das ist schon eine Gewohnheit, die macht einen Unterschied am Ende der Woche, würde ich sagen.
Finde ich gut. Kann ich mich nur anschließen. Also versuch, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Versuch, kleine Dinge zu machen, die auszubauen, wenn es in der Mittagspause ist irgendwie, dass du nicht nur einmal kurz zum Bäcker läufst, sondern vielleicht doch noch irgendwie den kleinen Häuserblock mehr drumherum, dass du versuchst, irgendwie den Arbeitsweg, eine U-Bahn-Station weiter zum Beispiel zu laufen. Also alles solche kleinen Sachen und die machen den Unterschied. Mhm. Also ne, dranbleiben.
Kann so einfach sein, ne?
Es kann einfach sein, ja.
Mhm. Ja, David, du hast vorhin schon gesagt, die eine Übung gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Die eine Übung.
Die eine Wunderübung.
Die eine Wunderübung.
Doch, die muss es doch geben.
Nein, die gibt es nicht.
Aber man kann sich vornehmen, auf dem Sofa liegend was zu tun, weil wir verbringen ja, ich gucke wirklich gerne Netflix, wir verbringen ja schon viel Zeit am Feierabend auf dem Sofa. Und sich dann zu entscheiden, da nicht ganz reglos zu, also wenn man jetzt alleine fernsieht, ne, wenn man zu zweit ist, weiß ich nicht, wie das ankommt, aber dann regelmäßig ein bisschen Bein heben, seitlich oder auch gerade im Sitzen, das bringt auch was. Mhm. Also das stört ja gar nicht weiter. Nee. Das heißt, selbst auf dem, wir hatten mal eine sehr erfolgreich produzierte Sofa-Workout-Geschichte.
Aha, Sofa-Workout,
das Sofa-Workout. Ja. Da kam das Beinheben nicht vor, da waren schon kompliziertere Dinge mit drin. Da war das Sofa eher so ein Seitentool, aber beim Netflix-Gucken lässt sich es auch drehen. trainieren?
Mal ausprobieren.
Sofa-Workout.
Ja.
Ja. Schick mal ein paar Fotos.
Mach ich.
Von einem Sofa-Workout.
Mach ich. Willst du eine Frage stellen, Marc?
Nee, wir haben über so viele Dinge heute gesprochen, und zwar über die, die auch sehr ernst sind, gute Übungen, gute Work-Life-Balance, Fitness muss ins Leben passen, und das entscheidet ja jeder selber, aber umgekehrt, was ist denn der Fitness-Trend, der in der Vergangenheit euch zum meisten zum Schmunzeln bewegt hat, wo ihr gesagt habt, Alter, das...
Ja, komm, David lächelt, dem hast du auf einem Kopf.
Tatsächlich muss ich gerade überlegen, Fitnessrennen. Ich war irgendwie eben durch das Gespräch noch bei Ernährung, und bei Ernährung würden mir sofort Sachen irgendwie...
Ja, kannst du auch.
Ja, ist ja auch. Dieser ganze Low-Fat-Trend zum Beispiel, kennt ihr auch noch. Alle Produkte waren auf einmal ohne Fett. Dafür wurde irgendwie wahnsinnig viel Zucker da reingesteckt, damit da irgendwie Geschmack reinkommt. Mhm. Oder auch ein bisschen der ganze Vegan-Hype. Also prinzipiell total gut und richtig vegan, hat alles seinen Sinn, aber vegan heißt ja nicht automatisch gesund. Mhm. Und das ist, glaube ich, da muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Liegt natürlich auch viel Werbung, die uns da vielleicht auf falsche Fährten gelockt hat irgendwie. Aber das sind so zwei Sachen, wo ich dachte so, okay, da weiß man heute mehr drüber.
Mhm. Ja, ich meine, du hast es ja vorhin schon gesagt, Franziska, Proteine, aber du kannst heute im Supermarkt ja auch kaum noch an einem Produkt vorbeigehen, wo die Proteine nicht nochmal gesondert hervorgehoben werden. Ob das im Bereich Nüsse sind, wenn du am Milchregal stehst, alles ist ja jetzt plötzlich Proteine. Ist.
Ja, also wenn du halt schaust, wie viel brauche ich am Tag und wie komme ich drauf?
Ich,
nicht so doof. Also man darf sich natürlich nicht davon locken lassen, zu sagen, oh super, ist ganz viel Protein, wie du schon sagst. Da muss man halt gucken, wie viel Zucker ist da.
Ja.
Also was ist da noch drin?
Ja. Ach, so ein Fitnessding fällt mir auch noch ein. Früher war man auch irgendwie der Meinung, man müsste sich entscheiden zwischen Krafttraining oder Ausdauertraining.
Ja.
Weil beides geht irgendwie nicht zusammen. Ja, und dann kam sowas wie Hyrox. Und dann dachte man, okay, das ist ja total, das befruchtet sich und das macht total Sinn. Und es ist ein gelerntes, etabliertes Konzept mittlerweile. Also ja, da kann man auch drüber schmunzeln.
Mir ist jetzt noch eine Frage gerade spontan eingefallen. Für die oder den, die mal wissen wollen, bin ich eigentlich fit? Oder habe ich ein einigermaßen Fit-Level? Gibt es so eine Übung, ein, zwei Übungen, die ich zu Hause mal ausprobieren kann, um zu testen, okay, ich schaffe nicht mal eine Kniebeuge. Das heißt ja dann für mich, okay, so ganz gut ist es um mich nicht bestellt.
Gibt es. Wir hatten tatsächlich dazu auch schon mal größere Geschichten im Heft. Da geht es auch um Griffkraft. Da geht es darum, wie viele Liegestützen schaffe ich eigentlich. Mhm. Um Kniebeugen auch, aber auch um kurze Ausdauertests gibt es. Findet man auch bei uns auf den Seiten tatsächlich.
Ja, gut.
Aber ich glaube, man hat schon ein Gespür dafür, in was für einer Konstitution, also wie bin ich gerade eigentlich so drauf? Bin ich fit genug? Komme ich sehr schnell außer Atem, wenn ich mal hinter einem Bus herlaufen muss? Ist das kein gutes Zeichen. Also wenn ich mal kurz hinterm Bus herlaufen muss oder versuchen muss, sie zu erreichen, nicht tendenziell hinter einem Bus herlaufen. Ich vermute mal, dass die meisten dafür ein gutes Gespür haben und das gerne so lange an die Seite schieben, bis das Fitnesslevel dann so gesunken ist, dass es ein bisschen schwieriger wird, es wieder aufzubauen. Aber ja, da muss man sich dann eben versuchen zu motivieren. Und wir beide wissen, wie schwer das ist, ne?
Ja,
das wissen wir, glaube ich, alle, ja.
Ein bisschen auch die eigene Grenze irgendwie vor Augen geführt bekommen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, als mein zweiter Sohn geboren wurde und ich dann irgendwie dachte, okay, ich bin eigentlich völlig am Limit, wenn ich den einen auf dem Arm habe, den anderen irgendwie noch hinterherrennen muss und so, wo ich gemerkt habe, da muss ich jetzt irgendwie die Grenze weiter nach hinten schieben. Mhm. Ich muss da irgendwas dran tun, weil ich will nicht der sein, der hinten abgehängt wird. Ich will dabei sein. Ja. So, ja. Da wurde es mir vor Augen geführt.
Dann bleibt mir jetzt nur noch, Marc, den Gang nach Canossa anzugehen und zu sagen, ja, so ganz viel hast du jetzt nicht falsch gemacht in deiner Vorbereitung auf deinen Urlaub.
Doch, der Urlaub wurde abgesagt.
Ja, okay.
Nein. Das ist halt
aufgrund der aktuellen aber guck mal, Situation. Du hast es ja jetzt hoffentlich nicht nur für den Urlaub gemacht, sondern für dich, und du bleibst auch jetzt auch ein bisschen dran mit den Tipps, die wir heute eingesammelt haben.
Das innere Schweinehund wiederkommt.
Jeder Body ist ein Beachbody.
Das hast du aber schön gesagt.
Oh, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, da kann ich nichts mehr zu sagen. Nein. Außer vielen Dank an euch beide.
Also danke.
Es hat uns sehr viel Freude gemacht.
Ja, war toll.
Gemacht. Für die tiefen Einblicke.
Ja.
Und Carsten?
Naja, auf jeden Fall mal ins Heft reinschauen. Es lohnt sich wirklich. Und ihr da draußen, denkt immer dran.
Print is not dead.